Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich darf heute wieder einmal einen Gast von wirklich far away bei uns begrüßen. Dennis Theomann lebt aktuell in Jakarta, Indonesien und ist eigentlich seit seiner Kindheit ein Auslandsösterreicher. Warum das so ist und mehr über seinen Lebensweg erfahren Sie jetzt von meiner Kollegin Sabrina Gander.
Dennis Can Theomann wurde 1992 in Wien geboren und ist zusammen mit seinem älteren Bruder in Wien, Istanbul und Budapest aufgewachsen. Nach seinem Zivildienst studierte er Geographie an der Universität Wien und der Universität Würzburg, wo er 2015 ein Bachelor-Degree erwarb. Seine Bachelorarbeit schrieb er über die historische Entwicklung von Planhauptstädten am Beispiel Canberra und verbrachte dazu auch einen Monat in Australien. Danach ging es für Dennis in die USA, wo er im Herbst 2015 einen Master of City and Regional Planning an der Rutgers University im US-Bundesstaat New Jersey erwarb. Es folgten Praktika in Singapur und Belgrad sowie 2018 die Rückkehr in die USA für ein PhD-Studium. In seiner Dissertation schrieb er über das Verkehrsverhalten von Zuwanderern in Wien. Nach seinem Abschluss zog er mit seiner Frau, die aus Indonesien kommt und Architektin ist, und dem gemeinsamen Sohn nach Jakarta. Seit September 2023 ist Theomann Adjunct Assistant Professor an der australischen Monash University in Indonesien im Urban Design Department und unterrichtet Masterkurse im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung.
Lieber Dennis, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Wir hören uns heute Morgen in München und in Jakarta, wo du sitzt, ist es jetzt wie spät?
Es ist 17:02 Uhr.
17:02 Uhr, kurz genau. Vor Feierabend.
Genau.
Sehr schön. Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst und zu uns kommst.
Ja, vielen Dank.
Du bist ja fast von Geburt an schon Auslandsösterreicher. Wenn man deine Vita so anschaut, bist in Wien geboren und zum Teil auch aufgewachsen, aber eben zu anderen Teilen auch in Istanbul oder Budapest. Du hast ja auch einen nicht österreichischen Vater, der aus der Türkei kommt, oder?
So ist es, genau.
Und deine Mutter ist aber Österreicherin und Wienerin.
Nein, an sich Grazerin. Du bist ja Steirer, oder? Also insofern.
Ja, genau.
genau. Grazerin, aber dann nach dem Studium relativ schnell dann nach Wien quasi gezogen, ja, zur Wirtschaftskammer.
Und die Mutter hat euch dann auch relativ frühzeitig ins Ausland gezogen, sozusagen qua Beruf?
Genau, also ich bin in Wien geboren, wie du gesagt hast, und dann die ersten 8 Jahre in Wien aufgewachsen. Und dann im Jahr 2000 sind wir nach Istanbul gezogen. Ja, war natürlich sehr spannend und ich kann mich erinnern, dass das für mich nicht so leicht war von Wien nach Istanbul als 8-Jähriger, weil erstens natürlich, man hat in der Volksschule seine Freunde, aber die Stadt war natürlich komplett anders. Also in Wien, wir haben im 18. Bezirk gewohnt, das war schön grün, wir konnten immer in den Park gehen und alles und dann kamen wir nach Istanbul und da war das mit dem Spazieren und Fahrradfahren dann nicht mehr so leicht. Aber ja, es war eine spannende Erfahrung. Ich bin dann dort die ersten 2 Jahre in quasi die deutsche Grundschule, wie das heißt, gegangen. Istanbul war natürlich auch deswegen interessant, weil auch natürlich von meiner Familiengeschichte her, wegen der Herkunft meines Vaters, und ich bin auch bilingual aufgewachsen, aber natürlich hat das dann sehr geholfen, auch sprachlich dann wirklich dort vor Ort zu leben. Und ich habe dann in Istanbul in einem Basketballverein gespielt und dann ist halt, ja, das natürlich näher zu den Verwandten väterlicherseits. Und das war dann gut, dass ich dann quasi so in beiden Kulturen dann auch aufgewachsen bin. Zuerst 8 Jahre in Wien und dann 7 Jahre in Istanbul. Genau. Und dann ging es für 1 Jahr nach Wien wieder.
Okay. Hast du dich nach diesen doch etlichen Jahren in Istanbul und in der Heimat deines Vaters, hast du dich dann eigentlich gleichermaßen türkisch wie österreichisch gefühlt?
Ich weiß jetzt gar nicht so währenddessen, also während meiner Zeit in Istanbul, wie ich mich genau gefühlt habe. Ja, also ich würde sagen schon, also ich bin auch riesiger Fußballfan von türkischen Clubs, schaue auch regelmäßig türkisches Fernsehen, auch gut, jetzt mit der Zeitverschiebung ist das immer ein bisschen schwieriger, aber ich habe auch damals noch viel türkische Zeitung gelesen, als es noch quasi Printmedienzeitung gab. Also ja, doch, ich würde sagen, ich war schon immer in beiden Kulturen eigentlich sehr oder an beiden Kulturen interessiert. Und für mich war das eigentlich nie ein Thema, weil ich hatte irgendwie beides. Ich habe immer das Gefühl gehabt, vielleicht haben andere Leute mir etwas anderes quasi zugeschrieben oder mich anders gelabelt. Aber für mich selber war das nie eigentlich so eine große Frage, weil irgendwie hatte ich immer beides. Und sprachlich, also ich, wie gesagt, ich bin bilingual aufgewachsen. Wenn man unbedingt sagen oder fragen würde, welche Sprache ist meine stärkere, wahrscheinlich Deutsch. Aber ich würde sagen, der Unterschied ist wirklich nur ein paar Prozentpunkte. Also ich lese auch Türkisch. Schreiben auf Türkisch jetzt weniger, weil ich nicht wirklich damit zu tun habe. Aber es sind auch oft Leute, sowohl in der Türkei als auch in Österreich, erstaunt, wenn sie mit mir Türkisch reden. Die fragen, nur ein Elternteil ist aus der Türkei, weil viele sagen, wir kennen Leute, wo beide Elternteile aus der Türkei sind und die nicht so Türkisch sprechen. Aber der Vorteil war auch, glaube ich, dass meine Eltern wirklich sehr konsequent war, was das Sprachliche betrifft, dass meine Mutter immer Deutsch mit mir geredet hat und mein Vater immer Türkisch. Und meine Eltern sprechen hauptsächlich Englisch miteinander. Das heißt, ich bin dann quasi mit den zuerst zwei Sprachen und dann drei Sprachen aufgewachsen, ja.
Also du hast schon eine geografisch recht bewegte Kindheit und Jugend gehabt. Infiziert das für den weiteren Lebensweg so in Richtung Auslandsdrang?
Absolut. Also die Frage kann ich absolut mit Ja beantworten. Deswegen, ich meine, mein Heimatgefühl ist wahrscheinlich ein bisschen flexibel. Also Österreich ist die Heimat und auch dadurch, dass wir die ersten 8 Jahre in Wien verbracht haben, was auch für meine Eltern, glaube ich, wichtig war, dass wir die ersten 8 Jahre in Wien verbringen, damit sich Wien quasi so ein bisschen als Heimat etabliert, bevor wir dann in andere Stationen gehen. Also Wien ist schon eine Heimat, aber ich meine, wie du auch schon von meinem Lebenslauf entnehmen kannst, ich habe eigentlich fast die Mehrheit meines Lebens außerhalb von Österreich verbracht. Das sicher so, wie ich aufgewachsen bin, hat das sicher dazu geführt, dass ich da einen bisschen anderen Blick hatte aufs quasi ins Ausland gehen. Also nachdem ich meinen Zivildienst in Österreich gemacht habe und dann, ich habe sogar an der Uni Wien angefangen zu studieren, aber und dann hat es mich relativ schnell erstmal nach Deutschland, dann in die USA getrieben. Also für mich war dieses ins Ausland gehen von Österreich jetzt nicht so der große irgendwie emotionale Schritt, weil ich es eigentlich von der Kindheit schon gewohnt war und weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon Freunde irgendwie in verschiedenen Ländern hatte, so dass Wien zwar eine Heimat war, aber jetzt keine Heimat, wo ich irgendwie jetzt so wahnsinnig traurig wäre oder irgendwie mir das 5-mal überlegt hätte, ins Ausland zu gehen.
Aber du fühlst dich offensichtlich sehr stark als Österreicher und als Auslandsösterreicher.
Ja.
Denn man muss das ja dazu sagen, ich glaube, du bist jetzt der erste Gast bei Austrian Voices, der aufgrund einer proaktiven Anfrage bei uns gelandet ist, was ich sehr schön finde.
Ich bin sehr geehrt, dass ich jetzt dabei sein darf. Ich höre nämlich deinen Podcast. Ich habe, glaube ich, fast jede Folge gehört und finde es super, den Podcast. Und dass ich jetzt dabei sein kann, ist wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, das freut uns besonders. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Also Auslandskarriere oder auch Universitätsweg schon ein bisschen vorgezeichnet. Dann erstmal der Schritt relativ naheliegend nach Deutschland. Du hast an der Uni in Würzburg studiert, Geografie, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, und das, ja, also ich habe sogar in Wien angefangen und habe dann aber nach ein paar Semestern nach Würzburg gewechselt, eher aus fachlichen und thematischen Gründen, weil mir so die Ausrichtung des Geografiestudiums in Wien nicht so ganz irgendwie gepasst hat. Und ich habe auch deswegen Geografie, glaube ich, gewählt zum Studium, weil erstens, ich wusste ehrlicherweise nicht genau, was ich studieren sollte, aber dadurch, dass ich so ein Interesse an der Welt im Allgemeinen hatte, habe ich mir gedacht, Geografie ist da ein ganz guter, Startpunkt. Genau, dann habe ich in Würzburg quasi meinen Bachelor fertig gemacht, habe meine Bachelorarbeit aber über Canberra geschrieben, über die Hauptstadt von Australien und war deswegen auch einige Wochen in Australien, habe dort im Nationalarchiv über die Entwicklung von Planhauptstädten, Beispiel Canberra, geforscht, aber halt.
Ich wollte schon sagen, ich meine, Würzburg ist zwar sicher eine schöne kleine Stadt, aber ja nicht unbedingt das Traumziel für Studenten, die große Auslandsmetropolen erleben wollen. Ne?
Ja, das war, also, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint, aber das war eher als Zwischenschritt gedacht. Also ich hatte schon damals schon ein bisschen die Idee, dass ich eigentlich in die USA möchte. Meine Eltern haben beide an amerikanischen Unis studiert, also ihren Master gemacht, haben sich doch dort kennengelernt. Also, und die haben mir schon damals immer die Vorteile von quasi einem, also Graduate Studies, also einem Masterprogramm in den USA, quasi sehr schmackhaft gemacht. Und aber die haben auch gesagt, also für einen Bachelor musst du nicht drüber gehen, weil das ist wahrscheinlich gescheiter in Europa zu machen. Aber dann, also das war dann irgendwie so ein Zwischenschritt. Und dann hat es geklappt, dass ich dann in 2015 in die USA gegangen bin.
Und genau, der Rutgers genau. University, die ja nicht ganz genau, unbekannt ist.
Die auch
ist.
Einen sehr guten Ruf in Stadtplanung hatte. Und das war auch ein Grund, wieso ich in die USA gegangen bin, weil es in Österreich und Deutschland so eine Art von Urban and Regional Planning eigentlich gar nicht so gab zum Studieren auf dem Master-Level. Also in Österreich ist Stadtplanung immer relativ technisch besetzt. Also das kann man dann an der TU studieren, hat immer diesen sehr technischen Beigeschmack. Ja. Aber ich wollte das eher so von einer gesamtgesellschaftlichen und auch wissenschaftlichen Perspektive studieren und da hat sich die USA sehr angeboten.
Warum ist es so? Warum kann man das in Österreich so nicht machen? Was ist deine Vermutung?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, weil einfach die amerikanischen Städte erstens anders gebaut sind. Erstens, sie sind natürlich viel jünger. Zweitens, sind die amerikanischen Städte hatten in der Geschichte immer sehr viele, ich sag mal, auch eigengemachte Probleme. Also zum Beispiel diese ganzen Konflikte zwischen Weiß und Schwarz, die haben ja in den Städten quasi wirklich oft ihren Ausgang genommen und man kann eigentlich die Stadtplanung in den USA gar nicht so wirklich ohne diese, wie man auf Englisch sagt, ohne diese Racial Component verstehen. Also Städte in den USA wurden deshalb, glaube ich, schon immer mehr von einer soziologischen Perspektive betrachtet. Das hat ja schon zum Beispiel damit angefangen, dass in einer Stadt wie Detroit, die eine mehrheitlich schwarze Bevölkerung hat, dass zum Beispiel vielen Leuten dort überhaupt keine Bankkredite gegeben wurden damals. Also ich rede ja schon von einigen Jahrzehnten zurück und deswegen zum Beispiel sich überhaupt keine Häuser kaufen konnten, deswegen ganze Stadtviertel auch verarmt sind. Und das ist nennt man Redlining, dieser Prozess, ne, dass die Banken quasi auf einer Karte eingezeichnet haben, okay, die Bewohner hier quasi, denen geben wir überhaupt keinen Kredit, die geben überhaupt keine finanzielle, quasi keinen finanziellen Spielraum. Und also all solche Sachen, die wir eigentlich in Österreich gar nicht so denken. Und irgendwie hat mich das immer so interessiert. Und auch der ganze öffentliche Verkehr hat mich immer schon fasziniert in den USA, wieso der so viel weniger ist als in Österreich. Und auch da gibt es eine sehr soziologische Komponente. In den USA ist der öffentliche Verkehr, vor allem der Bus, viel mehr stigmatisiert als bei uns und auch sozial viel mehr durchmischt, viel weniger durchmischt. Genau, solche Sachen.
Jetzt habe ich da gleich eine Frage aus deiner Erfahrung dann. Macht es eine solche nicht so technische Anschauung des Themas Städteplanung dann besser? Sind die Resultate besser?
Nein, natürlich, das ist ja das Interessante. Also die USA investieren sehr viel, die Unis in der Forschung der Stadtplanung und ich fand das halt interessant, weil man von verschiedenen Blickwinkeln drauf schaut. Wenn man dann aber wirklich auf die US-Städte schaut, dann kann man natürlich jetzt nicht wirklich sagen, dass sie irgendwie besser geplant sind als die Österreicher. Ne? Sicher, weil halt in Österreich oder in Deutschland die Städte auch weniger sozial segregiert waren, historisch. Ich meine nicht, dass die Städte perfekt wären. Es gibt ja auch, man sieht ja auch in Deutschland, du weißt das besser, und auch in Österreich vielleicht weniger, aber oder in Frankreich, es gibt ja auch Probleme in Städten. Ist ja nicht so, dass es keine Probleme gibt. Aber wenn man es so historisch betrachtet, dann bieten die USA da schon sehr viel Stoff. Und das hat mich sehr fasziniert, genau. Und das hat mich auch nicht enttäuscht, als ich dann dort war.
Okay, aber ich denke mir jetzt gerade, wenn wir... Und das ist eine Tatsache, wie auch immer man sie jetzt betrachtet, wenn wir in Richtung Einwanderungsland stärker gehen, was wir tun seit geraumer Zeit, dann werden diese Komponenten ja mit Sicherheit auch für deutschsprachige urbane Regionen, für Städte noch wichtiger, könnte ich mir vorstellen. Also diese gewachsenen Strukturen, die wir in Mitteleuropa vorfinden, die brechen ja schon lange auf, ja, und solche Themen wie Migrantengebiete, Hotspots, die haben wir ja de facto. Kann man deshalb für die Zukunft in diesem ganzen großen Thema Städteplanung dann da viel aus dem Ausland lernen, speziell jetzt USA, aber auch woanders? Du hast ja auch Erfahrungen in vielen anderen Ländern.
Lernen, ja. Also das ist eine super Frage, die habe ich mir auch oft gestellt. Man kann Sachen lernen, aber ich würde eher sagen, wahrscheinlich eher auf einer Mikroebene. Also so ganz große revolutionäre Schritte sind wahrscheinlich schwierig, weil einfach die Kontexte so anders sind. Also die Sache ist ja schon allein, wenn man USA und Europa oder auch dann Mitteleuropa oder Österreich, Deutschland vergleicht, ist schon allein wie zum Beispiel diese Ethnic Neighborhoods, wie die in den USA heißen. Also sowas zum Beispiel in Wien wie Favoriten oder der Brunnenmarkt oder Otterkring, also Gegenden mit einem, oder der 15. Bezirk in Wien, der statistisch jetzt, glaube ich, sogar der Bezirk mit der höchsten Prozentzahl an Personen mit Migrationshintergrund ist, die werden ja bei uns ja schon oft, das ist jedenfalls mein Eindruck, eher so negativ konnotiert. Ne? Also das sind so die Ausländergebiete und all das. Und das ist in den USA schon anders. Also natürlich ist jetzt Little Italy, Chinatown und so ein Beispiel, wo das natürlich dann sehr gefeiert wird oder auch sehr so, ja, von jedem quasi frequentiert wird, also diese Art von Gegend. Und es ist interessant, weil wir reden immer von Parallelgesellschaften, ne? Auch bei uns in den Städten. Ich meine, in den USA, wenn man sich anschaut, die Städte bestehen eigentlich nur aus Parallelgesellschaften. Ich meine, ich habe jetzt auch lange Jahre in Washington DC gelebt und da gibt es auch gewisse Ecken oder wie man in Wien sagen würde, Kretzel, und da leben die Äthiopier und dann leben die anderen, also Äthiopier und dann die Leute aus Ghana und so weiter. Und das wird in Amerika gar nicht so als Problem gesehen.
Gut, wobei, darf ich dich kurz unterbrechen? Das war doch in Wien auch schon zu viel früheren Zeiten, sprich voriges Jahrhundert und vorvoriges, durchaus auch der Fall, oder? Da gab es ja auch Vierteln, Kreiseln, Bezirke, wo sich bestimmte Volksgruppen innerhalb der Monarchie schon mehr oder weniger konzentriert haben. Also in dem Sinn ja auch nichts ganz Neues. Wird nur anders gelebt in der Modernität Amerikas, genau, heute, genau, wahrscheinlich.
Und es gibt noch einen Unterschied, auf den ich bin ja in der Verkehrsplanung unterwegs und meine Dissertation ging ja um das Verkehrsverhalten von Zuwanderern in Wien sogar. Also da habe ich auch einen Österreich-Bezug. Aber was ich noch sagen wollte, der andere Unterschied ist auch, und das habe ich auch in meiner statistischen Analyse gesehen, ohne zu technisch zu werden, aber in den USA im Allgemeinen, jetzt mal von Manhattan und Boston und Washington vielleicht abgesehen, aber in den USA leben die Leute im Allgemeinen ein viel, ich sage mal in Anführungszeichen, privateres Leben, weil sie in Suburbs leben, sie fahren viel mehr mit Autos. Und was ich damit meine, ist zum Beispiel eine Person, die aus Indien in die USA kommt, zum Beispiel nach New Jersey, wo es ungefähr 1,5 Millionen Personen, glaube ich, mit indischem Hintergrund oder mit indischen Wurzeln gibt. Die Leute können oft ihr Leben so leben, wie sie es ungefähr in ihrem Heimatland leben, ohne dass sie sehr viel Berührungspunkte mit anderen haben. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber mir haben das auch einige indische Kollegen erzählt. Ich hatte einige Kollegen, die haben früher in Deutschland gelebt und ich habe sie oft gefragt, weil mich das einfach interessiert hat, ne, auch als Österreicher, wo habt ihr euch wohler gefühlt? Und die haben gesagt, Dennis, haben sie gesagt, no offense, ne, wir wollen dich nicht beleidigen oder deinen Kulturkreis, aber in den USA schon. Weil in den USA wurden wir irgendwie in Ruhe gelassen, weil auch natürlich der Lebensstil einer ist. Ja? Die fahren mit dem Auto ins indische Geschäft, die fahren mit dem Auto ins Restaurant und das ist völlig normal. Und bei uns auch, dadurch, dass die Leute natürlich auch viel mehr öffentlicher Verkehr fahren, es viel mehr öffentliche Plätze geben, die Leute kommen viel mehr zusammen und das ist ein großer Unterschied. Und deswegen ist es auch so schwer zu vergleichen.
Korrigier mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube auch, es wird ja auch politisch und gesellschaftlich diese Integration, ja, vielmehr gefordert, nicht nur gefördert, sondern auch tatsächlich gefordert. Also fangt bei der Sprache an, dass man eigentlich erwartet, dass die Sprachkenntnisse möglichst schnell, möglichst gut oder perfekt sind. Und ja, dieses Assimilieren oder wie immer man jetzt bezeichnen will, ist natürlich ein Thema, das, glaube ich, schon etwas anders gesehen wird in unseren Regionen versus USA. Aus meiner Erfahrung, habe ich auch eine Zeit lang dort verbracht. Oder auch zum Teil anderen europäischen Regionen, gerade in Südeuropa, wo die Vermischung auch gerade mit Menschen mit Migrationshintergrund aus den nordafrikanischen Staaten oder woanders schon gelernter und gelebter
ist. Genau. Und es ist, also ich habe auch eine Professorin gehabt in Rutgers, die stammte ursprünglich aus Indien, ist aber vor 30 Jahren in die USA gekommen und die hat uns stolz erzählt, wie sie Amerikanerin ist und dass sie Football liebt. Und dass sie das wirklich jeden Sonntag ins Stadion geht. Und das habe ich schon einige Male dort auch gemerkt. Und bei uns bin ich mir nicht immer sicher, also ob jemand, der immer 30 Jahre in Wien lebt, dann auch das so sieht. Und ich will das jetzt gar nicht werten, aber als Beobachtung. Eine Sache, die ich da noch hinzufügen muss, ich muss auch immer sagen, weil ich habe auch oft von Freunden oder Verwandten, die dann immer mir gesagt haben, ja, und Dennis, wie ist denn der Rassismus in den USA und so. Und ich habe natürlich jetzt als weiße Person, muss man da auch immer so ein bisschen vorsichtig natürlich sein in den USA auch, weil natürlich ich nicht für die schwarze Bevölkerung sprechen kann, aber ich hatte immer schon das Gefühl, dass das Skurrile an den USA immer war, dass viele Ausländer, also auch so wie ich es dort war, eigentlich oft besser oder viel besser behandelt werden als die schwarze Bevölkerung, die Amerikaner ist. Also dieses Narrativ von Ausländer, Inländer ist dann auch nicht immer ganz so richtig. Es ist dann eher wirklich eine inneramerikanische, dieser Racial Aspect. Das habe ich schon gemerkt. Also auch die Narben noch von der Geschichte, die das hat. Und das wirkt sich ja auch in den Städten in den USA aus. Die Städte sind noch zum Teil auch an der Ostküste wahnsinnig segregiert. Also in Washington quasi alles östlich einer gewissen Straße, der 14th Street zum Beispiel. Dann wird es plötzlich 70% schwarze Bevölkerung und alles westlich davon ist 80% weiß.
Ja, Dennis, jetzt sind wir bei einem Thema, da könnte man verständlich alleine darüber jetzt noch die nächsten 2 Stunden diskutieren. Und es ist hochinteressant, vor allem vor dem Background deiner beruflichen und Studienerfahrungen. Aber lass uns noch mal einen Schritt weitergehen. Wir bleiben noch mal für kurze Zeit bei deinem Lebenslauf quasi. Also du bist ja dann in den USA geblieben, mehr oder weniger, mit Praktikas dazwischen, was ich interessant fand, in Singapur. Das verstehe ich sofort, weil das natürlich städtebaulich und planerisch eine ganz tolle Anschauung sein muss. Und Möglichkeit sein muss, da hineinzukommen. Belgrad hat mich etwas mehr verwundert. Wieso geht man ausgerechnet nach Belgrad?
Genau, also das war so, ich wollte eigentlich ein PhD gleich nach dem Master machen, hatte dann aber wenig Glück mit den Bewerbungen, sodass ich ein Jahr eben dann quasi raus aus den USA bin. Singapur war erstmal der Grund, weil meine jetzige Ehefrau, die ich damals im Master in New Jersey kennengelernt habe, aus Indonesien stammt, musste zurück nach Indonesien wegen ihrem Visum. Und damals war es sehr schwer für mich in Indonesien irgendwas zu finden, sprich auch Praktika. Und deswegen hat sich Singapur auch privat ganz gut angeboten, weil der Flug von Singapur nach Jakarta ist weniger als 1,5 Stunden und das war echt gut. Und dann, ja, und Belgrad war dann eher, also in Belgrad, zu der Zeit haben meine Eltern in Belgrad gelebt, weil meine Mutter dort gearbeitet hat. Und ich fand das ehrlich gesagt auch spannend. Also ich hätte auch nach Wien gehen können, aber ich habe dann sogar ohne Kontakte von meinen Eltern, also meine Eltern wussten gar nicht, ich habe das hinter quasi ihren Rücken, habe ich das organisiert, dass ich dort im Stadtplanungsbüro und habe dann gesagt, oh, Eltern, ich komme jetzt für ein paar Monate nach Belgrad. Das war dann ganz gut, weil ich dann auch schon einige Jahre nicht mit meinen Eltern zusammen gewohnt hatte. Und Belgrad war für mich dann wieder, also es war alles so anders, also von den USA nach Singapur, dann von Singapur nach Belgrad, der ganze Kontext plötzlich in das quasi, also von dem hochmodernen, innovativen Singapur dann ins postsozialistische Belgrad. Und dort habe ich geholfen, eine Ausstellung über 75 Jahre Stadtplanung in Belgrad quasi zu organisieren. Habe auch dann dort ein paar Vorträge gehalten. Und ja, das war interessant. Und währenddessen habe ich mich dann eben beworben. Und und dann ging es wieder zurück in die USA. Und meine Ehefrau war dann in Indonesien noch. Und ich wollte aber immer schon, also während dem Master habe ich mich schon entschieden, ich würde gerne eine PhD in den USA machen, weil es hat mich irgendwie sehr, ja, fasziniert einfach. Ich wollte noch ein paar Jahre in der amerikanischen Akademie bleiben, weil die auch wirklich sehr, ja, toll war für mich und hat sehr gepasst dort.
Dann warst du in Virginia an der Tech University für immerhin 4
genau,
Jahre, oder?
Genau, das ist ein Vorort, also nicht vor, naja, es ist genau gegenüber
von Washington DC,
über den Potomac-Fluss. Ich habe aber in Washington DC gewohnt, aber dann mit der U-Bahn ging das dann immer relativ leicht. Und genau, ja, die PhD-Programme sind auch ein bisschen anders in den USA als in Österreich und man muss nämlich erstmal 2 Jahre Kurse machen. Aber man macht quasi einen zweiten Master.
Aber da arbeitet man daneben, oder?
Genau. Also
oder wird bezahlt für Arbeit?
Genau, ich war dann sogenannter Research und auch Teaching Assistant, also habe dann auch Forschung gemacht. Und mein Doktorvater quasi, mein Betreuer war oder ist ein Deutscher. Und das war dann ganz nett, also ein Deutscher, der schon seit über 10 Jahren in den USA lebt. Der lustigerweise seinen Doktor in New Jersey an derselben Uni gemacht hat. Also wir kannten uns zwar nicht von dort, weil er war vor meiner Zeit in New Jersey, aber wir hatten natürlich einige Bekannte. Und ja, und das war schon auch fachlich interessant, sowohl für ihn als auch für mich, weil wir konnten sehr viel gemeinsam publizieren. Und er konnte mir natürlich, dadurch, dass ich deutschsprachig bin, muttersprachlich, konnte er mir natürlich auch viele so deutsche Datensätze geben zum Analysieren. Und wir konnten viel deutsche Literatur lesen und an gewissen Forschungsprojekten arbeiten. Und Genau, und das war eine spannende Zeit, privat natürlich herausfordernd, weil ich hatte eine Fernbeziehung zu der Zeit, Washington nach Jakarta, das sind fast 17.000 Kilometer. Und dann kam noch Covid dazwischen, also das war alles nicht so leicht. Also da habe ich das Längste, was ich meine Frau nicht gesehen habe, war ein Jahr. Und das war nicht so lustig. Aber ja, jetzt im Nachhinein, da schmunzelt man natürlich immer drüber, aber genau, im Jahr 2020 konnte sie rüberkommen in die USA und dann konnten wir heiraten. Und nachdem wir verheiratet waren, wir hatten eh vor zu heiraten und hat sich dann gut ergeben. Und dann konnte ich auch nach Indonesien und das war dann leichter. Dann war ich schon in der Phase, wo ich nur noch meine Dissertation geschrieben habe und dann habe ich auch mehr Zeit in Indonesien verbracht. Ja.
Ja, dann sind wir jetzt in Indonesien angelangt und du bist jetzt auch gelandet als Assistant Professor an einer Universität in Jakarta. Mhm. Lass uns mal zu deinem aktuellen Leben im Ausland in Indonesien kommen, was ja schon spannend ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Österreicher in Indonesien leben. Hast du eine Ahnung?
Die letzte Information, die ich bekommen habe, war rund 300 in ganz Indonesien.
Ah doch, okay.
Aber wie du weißt, es registrieren sich auch nicht alle. Also es kann schon sein, dass dir die Dunkelziffer höher ist. Aber es waren mehr. Es sind einige in Covid auch weggezogen von hier, soweit ich weiß. Ja, natürlich in Bali gibt es einige. Ja, aber deswegen ist hier eher, also es gibt eine österreichische Community, aber hier verschmelzt sich das schon alles, die deutschsprachige Community. Also die Deutschen, Österreicher und Schweizer, das verschmelzt sich so ein bisschen, weil sonst gäbe es nicht so viele Österreicher hier.
Jetzt auch vor dem Hintergrund, dass du natürlich in erster Linie wahrscheinlich aus privaten Gründen heute in Indonesien lebst und arbeitest. Aber wie ist dieses Leben in Indonesien? Also jetzt sowohl als Ausländer, als Österreicher, als Expat, als auch als Mann einer Indonesierin. Also das hat ja nochmal eine andere Komponente dann mit Sicherheit.
Ja, das ist eine super Frage und bitte bremst mich ein, wenn ich dazu sehr aushole. Aber ja, also das Leben, ich schaue es immer relativ zu meinem vorherigen Leben und es ist natürlich ein ganz anderes Alltagsleben als in USA und auch ein anderes Alltagsleben als in Österreich oder in Deutschland. Prinzipiell lebt es sich hier als Europäer oder Amerikaner sehr gut. Also die Leute sind unglaublich freundlich zu einem. Also eine Freundlichkeit, die einen manchmal fast schon ein bisschen die Blässe ins Gesicht treibt, weil es manchmal wirklich, vor allem für einen gebürtigen Wiener schon fast zu viel ist. Nein, aber im Allgemeinen lebt es sich gut. Was natürlich interessant war für mich hier, das ist eigentlich das erste Land, wo ich eine Minderheit bin. Also Jakarta ist jetzt nicht, also es gibt schon einige, sogenannte, also die werden Bules genannt, das ist ein liebevoller Ausdruck für weiße Ausländer. Und ich bin, also es gibt schon welche, in Bali natürlich sehr viele, aber in Jakarta nicht so viel wie jetzt zum Beispiel in Singapur oder in Bangkok. Also gut, wenn man jetzt in ein schönes Restaurant in den Central Business District geht, dann sieht man schon andere Ausländer. Aber wenn ich zum Beispiel in eine Bank gehe bei uns in der Gegend, wo ich wohne, oder wenn ich aufs Amt gehe oder so, da kommt man rein und dann merkt man schon, dass die Leute einen auch anschauen. Erstens, weil ich bin 1,90 und Indonesien ist statistisch gesehen das kleinste Land auf der Welt, was die Körpergröße angeht. Also da steche ich schon heraus. Und das war für mich eine neue Erfahrung. Ne? Weil, gut, in den USA ist natürlich auch ein Land mit vielen Kulturen und vielen, also Leuten aus allen Herren Ländern. Aber in den USA gibt es natürlich auch viele Leute, die so ausschauen wie ich. In Österreich sowieso, aber hier in Indonesien. Also das war schon mal ein großer Unterschied. Aber an sich lebt es sich gut. Man muss natürlich sagen, also Jakarta ist eine Megacity. Also es ist einfach eine andere Dimension. Ich meine, wie wir schon vorhin besprochen haben, ich bin auch in Istanbul aufgewachsen, aber in Jakarta habe ich das Gefühl, dass es irgendwie noch, noch mal mehr so diese Megacity-Vibes gibt. Ich meine, man muss sich vorstellen, die Jakarta Metropolitan Area ist genauso groß wie Kärnten. Und es leben 36 Millionen Menschen. Und die Distanzen sind einfach sehr groß. Und ich wohne zum Beispiel eine halbe Stunde im Auto von meiner Uni, von meinem Büro entfernt. Und das wird in Jakarta als sehr nah gesehen. Das ist quasi so, ja, das ist ja super, wohnst ja quasi direkt neben der Uni. Meine Ehefrau muss jeden Tag mit dem Auto eine Richtung, one way, 40 Kilometer fahren. Und am Abend, wenn sie Pech hat, kann das schon mal 2 Stunden dauern. Also das ist, das sind so natürlich diese Sachen, die das Leben dann vielleicht ja manchmal ein bisschen anstrengender machen. Aber ich muss dazu sagen, ich war von Anfang an, ich habe immer versucht, eine sehr offene Perspektive zu haben. Und es ist schon sehr viel hier sehr spannend, wenn man herkommt, auch weil man ja überhaupt nicht viel weiß von Indonesien. Also ich wusste ein bisschen, weil meine Ehefrau natürlich von hier ist und weil ich auch schon sehr oft hier war und viel Zeit hier verbracht habe. Aber davor, ja, hatte ich überhaupt keine Vorstellung vom Leben. Und ja, ich sage immer als Österreicher oder als jemand, der auch aus den USA kommt, es gibt ja so ein paar Dinge in Indonesien, die quasi heilig sind und die sehr wichtig sind und die im Alltag eine sehr große Rolle spielen.
Was zum Beispiel? Ja.
Das erste ist die Religion. Also Indonesien ist ein sehr durch, und ich werte das jetzt gar nicht, aber einfach als Beobachtung, ein sehr religiöses Land. Und die Religion spielt im Alltag einfach eine große Rolle. Das merkt man schon, wenn man überall hingeht, dass man sogenannte Mushola sieht. Also Mushola ist ein Gebetsraum. Also jedes öffentliche Gebäude hat einen Gebetsraum. Ich weiß auch von, also bei uns an der Uni jetzt weniger, weil wir eine australische Uni sind, aber in vielen indonesischen Firmen wird auch oft einfach gemeinsam gebetet, vor Meetings zum Beispiel. Und jeder kann beten, was er möchte. Also Indonesien hat ja auch, es ist zwar mehrheitlich ein muslimisches Land, 87%, aber es gibt auch einige Christen und es gibt Buddhisten. Und es wird immer versucht, oder diese Harmonie quasi aufrecht zu erhalten. Noch ein kurzer Stadtplanungshinweis: in Jakarta hat man die Hauptmoschee, die Istiqlal-Moschee, und am selben Platz quasi, man muss nur über eine kleine Straße rüber, ist die große Kathedrale. Und die sind quasi 70 Meter voneinander entfernt. Also das Land versucht das auch zu leben. Natürlich gibt es auch Strömungen, die versuchen, dagegen zu kämpfen. Aber im Allgemeinen wird das so gelebt hier. Und also Religion spielt hier eine sehr große Rolle. Also zum Beispiel freitags während dem Gebet. Also freitags ist sehr schwierig, auch im Geschäftsleben einen Termin zu finden. Also vor allem, weil zwischen 11 und 2 ist quasi das Leben eingestellt, weil die Leute dann beten.
Ja, ich kenne ja, ich muss sagen, ich war, glaube ich, genau 2-mal in meinem Leben in Indonesien, aber da war ich an Orten, die jetzt mit Sicherheit nicht prototypisch sind, gerade in Bezug auf die vorherrschende Religion. Ich war mal in Bali und ich war mal im Norden von Sumatra, was ja sehr speziell ist, dieses Toba-Batakland.
Ach so, das Batakland, Toba, ja.
Dieses Vulkanland mit dem Toba-See, der ja das religiöse Zentrum ist. Der Batak, also das war schon spannend. Nee, ein tolles und interessantes Land, überhaupt keine Frage. Aber du hast gesagt, es gibt ein paar essentielle Dinge, die man beim Leben in Indonesien, Religion ist eines davon. Genau. Was noch?
Das Zweite, was quasi sehr wichtig ist und vielleicht nicht so gut für die Figur, aber ist einfach das Essen. Also jetzt nicht nur vom Essen, aber Essen ist hier Kultur. Also ich merke das auch zum Beispiel, wenn wir irgendeinen Ausflug planen und meine Ehefrau möchte irgendwo hinfahren und dann frage ich halt so, ja, okay, dann fahren wir dorthin, aber was können wir dort machen? Gibt es da irgendwas zu sehen? Und meine Frau sagt dann meistens, naja, zu sehen gibt es nichts, aber es gibt dort gutes Essen. Und das ist schon sehr dominant. Also die Leute identifizieren sich hier mit dem Essen. Es gibt immer Essen. Also und es ist sehr interessant. Also meine Vermutung, ich habe viele Leute gefragt, wieso das so ist. Und es ist lustig, ich habe sogar ein bisschen eine stadtplanerische Antwort darauf gefunden für mich selber, ist, ich habe nämlich das Gefühl, dass also ein Land wie Indonesien, eine Stadt wie Jakarta, hat sich ja unglaublich verändert in den letzten Jahrzehnten. Also kann man ja mit Wien nicht vergleichen. Wenn man Bilder von Jakarta sieht vor 50 Jahren und jetzt, kann man das ja kaum wiedererkennen. Und es geht in vielen asiatischen Ländern auch so. Und ich habe immer das Gefühl, dass wirklich aber das Essen etwas ist, was sich über die Generationen hinweg zwar vielleicht manchmal weiterentwickelt hat, aber quasi wirklich so als Teil der Identität geblieben ist. Und das verbindet wirklich alt und jung, und das ist wirklich sehr interessant hier. Also das Essen ist das eine. Das andere, was im Alltag einen auch prägt, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber ist das Wetter. Also Indonesien hat ja ein sehr feuchtes, tropisches Klima. Also wir haben hier jeden Tag im Jahr 32 Grad und wir haben nur Regenzeit und Trockenzeit. Momentan ist so die Regenzeit, die geht aber gegen ihr Ende, also gegen April wird dann wahrscheinlich die Regenzeit vorbei sein.
Aber das gilt jetzt, entschuldige, das gilt jetzt für Java in erster Linie, oder? Ich meine, Indonesien ist ja ein riesiges Land.
Ja, Ja, im Allgemeinen ist es aber eher ein heißes Land. Also es gibt, ja, du hast recht, es gibt natürlich, also es gibt eine Stadt zum Beispiel auch auf Java, die heißt Bandung, die liegt auf fast 800 Meter, da ist es natürlich ein bisschen kühler. Aber klar, also auf Jakarta speziell, aber auch Städte wie Surabaya, Semarang, also die großen Städte, die Hafenstädte in Java oder auch, also meine Ehefrau kommt aus Südsumatra, aus Palembang, dort ist es auch sehr heiß. Aber du hast recht, es gibt natürlich schon regionalen Unterschied, aber im Allgemeinen jedenfalls hier in Java oder ich sage mal Java, Sumatra oder auch Borneo, was auf Indonesisch Kalimantan heißt, da ist schon, also schon überwiegend tropisch. Also Skifahren wird schwierig, außer vielleicht, ja, der Klimawandel ist, geht irgendwie in die andere Richtung. Naja, aber und das, also die Luftfeuchtigkeit, es ist zwar 32 Grad, klingt zwar vielleicht okay, aber durch die Luftfeuchtigkeit fühlt sich's an wie 40 manchmal. Und das ist schon, also das, da muss man sich schon gewöhnen, dass wirklich untertags eigentlich, ja, auch dann nicht mehr viel möglich ist draußen, also es ist nicht wirklich viel, was man draußen machen kann untertags und es ist wirklich zu heiß. Also wenn mein Sohn manchmal draußen spielen möchte am Sonntag um 3 Uhr Nachmittag, müssen wir ihm sagen, du, jetzt warte mal noch 3 Stunden, bis die Sonne untergeht, weil es ist einfach angenehm. Also das ist schon andererseits wieder natürlich, man hat hier viele Restaurants, die dann immer halb offen sind, die tun dann immer einen so Ventilator auf die Decke und dann für die Indonesier passt das, nur für uns einer ist es schwierig ohne Klimaanlage. Und was quasi im Alltag noch sehr auffällt, ist eigentlich, wie digitalisiert dieses Land ist. Was mich sehr fasziniert. Also erstmal muss man sagen, in diesem Land muss man WhatsApp haben. Ohne WhatsApp ist man in Indonesien aufgeschmissen. Also WhatsApp ist wirklich auch, jetzt nicht nur von der privaten Kommunikation her, aber ich sage immer, also wenn WhatsApp ausfällt, dann sind wahnsinnig viele auch Unternehmen und also Betriebe betroffen. Also es ist hier wahnsinnig viel Handel über WhatsApp. Es wird hier wahnsinnig viel nach Hause bestellt, also in einem viel größeren Ausmaß als bei uns noch. Es wird alles bestellt. Es kommt auch alles sehr schnell. Also es ist wirklich, nur um ein Beispiel zu geben, also in der Früh sind wir drauf gekommen, wir dachten, wir haben Brot, sehr banales Beispiel, ne, für unseren Sohn, Frühstück, er war schon sehr hungrig und ich war gerade dabei, mich fertig zu machen, ich konnte nicht einfach so raus und dann habe ich Brot bestellt und es war in 8 Minuten da. Und also über die App und es ist alles wirklich, gibt natürlich auch viel, ich sage mal, ja, es gibt auch viele Menschen natürlich in dem Land, auch viel Arbeitskraft. Das ist natürlich jetzt eine andere Frage, man kann natürlich darüber streiten, wie natürlich die Bedingung ist, also die finanziellen, ja, Rahmen auch von diesen sogenannten Gig-Workers, ne, wie die im Englischen heißen. Aber es ist alles, also über Apps kann man hier alles machen. Auch viele der Ämter sind sehr digitalisiert. Also man kann hier wirklich viel digital machen. Auch während der Corona-Pandemie wurden die Impfausweise alles auf das Handy, auf eine App geladen. Und dann, bevor man in eine Shopping-Mall gegangen ist, hat man das einfach auf so einen QR-Code gelegt und ist dann reingegangen. Und das, also das ist schon sehr, hat mich hier sehr fasziniert. Vor allem, ich kam ja aus einem Land, die USA, wo man noch Checks mit der Hand geschrieben hat. Also insofern.
Ja, das ist erstaunlich, gell? Genau. Also gerade, ich meine, wenn man Deutschland anschaut, dann ja, erst recht. Aber deshalb meine Frage, das ist Digitalisierung, die zum Großteil auch funktioniert.
Genau, die funktioniert. Die funktioniert aber auch deswegen, weil Indonesien eine wahnsinnig junge Bevölkerung hat. Also wir haben das jetzt, wir hatten ja jetzt Wahlen letzte Woche und da habe ich jetzt gelesen, 60% der Wähler waren unter 30 Jahre alt. Das muss man sich halt mal vorstellen. Also es ist eine ganz andere Demografie. Natürlich kann man so eine Digitalisierung machen, also so eine, ja, digitale Welt aufbauen, nur wenn es auch Leute gibt, die da mitmachen.
Wir kommen zum Thema Digitalisierung nochmal ganz zum Schluss vielleicht zu sprechen. Jetzt möchte ich dich gerne fragen dazu, zu diesem Leben im Ausland, Leben in Indonesien. Du bist ja jetzt schon um einiges noch weiter weg, sowohl von Österreich sowieso und der EU, von Amerika auch schon ein ganzes Stück. Das ist schon was anderes, oder? Könnte ich mir vorstellen, als wenn man an der amerikanischen East Coast lebt, wo man auch nur 6 Stunden hat, im Zweifelsfall nach Europa. Und du bist natürlich auch wahrscheinlich deutlich mehr eingebunden in dieses Leben vor Ort durch deine indonesische Frau. Gibt es da für dich, gibt es Probleme noch als Ausländer, als Europäer, Wie ist es mit Staatsbürgerschaft? Ist es etwas, was man dann erstrebt, was man auch bekommen würde, wenn man verheiratet ist? Vielleicht mal kurz und kompakt ein paar Takte darüber.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich überlege gerade, wo ich anfangen soll. Es ist prinzipiell, was das Legale betrifft, also dadurch, dass ich verheiratet bin, ist es ein bisschen einfacher, hier zu arbeiten. Ansonsten als Ausländer ist es wahnsinnig schwierig, einfach so nach Indonesien zu kommen und zu arbeiten. Weil die Indonesier natürlich auch zu Recht sagen, na, wir sind ein großes Land. Man darf nicht vergessen, Indonesien ist das viertbevölkerungsreichste Land auf der Welt mit fast 280 Millionen Einwohnern. Ein wahnsinnig großer Binnenmarkt. Und die Hürden sind schon sehr hoch, als Ausländer hier zu arbeiten. Indonesien ist auch nicht von Bürokratie befreit. Also selbst wenn man dann hier verheiratet ist, man kann arbeiten, ist aber nicht sehr klar immer auch beschrieben, unter welchen Bedingungen und was man wirklich machen muss, um zu arbeiten, vor allem als Ausländer. Also es hilft schon wahnsinnig, da eine indonesische Ehefrau zu haben, muss ich sagen. Also ohne meine Ehefrau mich durch den bürokratischen Dschungel also zu navigieren, es wäre wahrscheinlich schon möglich, aber sicher nicht so schnell. Abgesehen davon, dass auch hier die Englischkenntnisse der Leute also sehr variieren. Also wenn man Glück hat, dann kriegt man jemanden, der wirklich sehr gut spricht. Und wenn man Pech hat, dann kriegt man halt jemanden, der nicht so gut spricht. Und in Indonesien auch so, selbst wenn Leute Englisch sprechen, sie sind oft sehr schüchtern und wollen es dann auch nicht wirklich immer sprechen. Aber sie sind immer sehr freundlich. Also sie sind wirklich, und sie sind ein wahnsinnig geduldiges Volk im Allgemeinen. Also sie sind da auch immer sehr hilfreich. Auch beim Amt, muss ich sagen, hatte ich immer positive Erlebnisse. Insofern, es hat, also jetzt, als ich zum Beispiel hier angestellt worden bin, es hat schon insofern geholfen, dass ich schon hier gelebt habe. In Indonesien ist es nämlich so, es ist sehr ein interessantes System. Man kriegt die, also als Ausländer, nicht indonesischer Staatsbürger, kriegt man eine Aufenthaltsgenehmigung und dann die Arbeitsgenehmigung, aber die sind komplett separat. Also meine Aufenthaltsgenehmigung ist quasi, das ist so das Wichtigste, das wird von meiner Ehefrau gesponsert. Und dann habe ich separat die Arbeitserlaubnis, wo mir natürlich die Uni dann geholfen hat. Das heißt aber, wenn ich mal nicht mal bei der Uni arbeiten würde, kann ich natürlich noch immer hier bleiben, weil quasi diese Aufenthaltsgenehmigung übergeordnet ist. Aber das muss man auch erstmal so ein bisschen verstehen und sich dadurch navigieren. Und zu deiner Frage Staatsbürgerschaft. Also, wie ich schon gesagt habe, ich höre auch deinen Podcast sehr gerne und das Thema Doppelstaatsbürgerschaft ist ja, wie wir alle wissen, in Österreich sehr restriktiv, aber in Indonesien ist es, glaube ich, noch restriktiver. Also in Indonesien ist es nämlich so, dass selbst, grundsätzlich Doppelstaatsbürgerschaften sind verboten in Indonesien. Und wenn man es durch Geburt kriegt, dann muss man sich aber entscheiden ab dem 17. oder 18. Lebensjahr. Also die sind da auch und deswegen ist das und dieses für meine Frau auch nicht wirklich oder jedenfalls zu diesem Zeitpunkt keine Option, Österreicherin zu werden, weil sie ist stolze Indonesierin und wir haben jetzt auch hier ein Haus gekauft und als Ausländer darf man zum Beispiel kein Grundstück besitzen. Ne? Und deswegen diese Sachen, also sie fühlt sich da schon auch gebunden Indonesien gegenüber und genau.
Und euer Sohn, genau. Darf der zwei Staatsbürgerschaften haben, genau. Oder auch nicht?
Der
bis darf, zum 17. dann, genau, oder?
Im 17. muss er sich dann entscheiden. Ich nehme an, er wird sich gegen die indonesische entscheiden, einfach weil mit der indonesischen braucht er ein Visum für überall. Aber gut, das ist dann, da haben wir noch ein bisschen Zeit, weil er ist erst 14 Monate. Genau. Also die Indonesier sind da sehr streng.
Okay.
Ja,
okay.
Genau. Und da insofern.
Das heißt aber, ja. Aber wenn ich das richtig interpretiere, dann hängt Glück und Gedeih schon ein bisschen davon ab, in Indonesien, dass man mit einer Indonesierin verheiratet bleibt, genau. Oder umgekehrt.
Also es ist, ja, ich meine, natürlich, es gibt schon Wege. Ich meine, wenn man bedenkt, wenn man auf Bali zum Beispiel ein Hotel aufmacht oder so, es wird dann schon Wege geben, aber es ist nicht so. Also es ist nicht so leicht und ich meine, Indonesien ist auch nicht ein klassisches Land, wo jetzt quasi sehr viele Leute hinziehen, jetzt außer Bali, aber Ja, es ist schon, also die Bürokratie ist dann
mein... Als Lebensmittelpunkt, genau, ja, also ist es nicht so im Fokus.
Genau, das ist noch eine Sache, die ich noch vielleicht kurz anbringen würde. Auch ein großer Unterschied ist, als ich in den USA gelebt habe, wenn man Leuten erzählt vom Leben in den USA, die USA sind ein sehr bekanntes Land. Das heißt, die Leute, wenn man mit wem auch immer spricht, selbst wenn noch Leute nie in den USA waren, aber jeder hat eine Meinung zu den USA. Und das war schon interessant zu sehen. Ne? Jeder hat so eine gewisse Meinung zu den USA, positiv oder negativ. Aber wenn man den Leuten was von Indonesien erzählt, wenn man Glück hat, dann wissen sie, dass Bali in Indonesien ist. Aber die Leute haben sonst, ja, weil es natürlich geografisch erstmal weit weg ist, aber auch mental von den Leuten. Und du hast schon recht. Als ich in der Ostküste gelebt habe, habe ich mich zwar auch weit weg von Österreich gefühlt, aber irgendwie war es dann doch näher. Und hier in Indonesien, ist der Flug dann schon, nach Istanbul fliegt man schon 12 Stunden und von dort sind es dann nochmal 2, also man ist schon 14, 15 Stunden im Flieger. Ja, und natürlich, weil es kulturell noch sehr anders ist, fühlt sich natürlich auch ein bisschen weiter weg, ne? Das kommt natürlich dazu.
Absolut, kann ich verstehen. Noch 2, 3 kurze Fragen zu dem Thema Leben dort in Indonesien. Erstens, sprichst du die Sprache jetzt eigentlich und wenn ja, bis zu welchem Grad?
Ja, also ich spreche sie genug, um mich im Alltag den Herausforderungen stellen zu können. Ich muss jetzt aufpassen, weil ich sage, ich habe einen Freund aus München, der seit 7 Jahren oder 8 Jahren in Jakarta lebt und der spricht so gut und ich bin dann immer neidisch, weil ich es nicht so gut wie er spreche. Aber ich komme schon durch. Also Indonesisch ist auch interessanterweise keine sehr schwere Sprache zum Lernen am Anfang, weil es hat eine relativ einfache Grammatik und zum Beispiel Plural ist 2-mal Singular hintereinander. Also die Sachen sind schon... Und sie haben einige Wörter, es war ja eine holländische, niederländische Kolonie. Also sie haben einige Wörter, die dem Deutschen ähnlich sind. Das Handtuch ist das Handduk und der Koffer ist der Koffer. Und der Auspuff am Auto ist der Knallpott. Das ist mein Lieblings. Mein Lieblingswort.
Das ist sehr schön.
Genau, aber die Leute sind immer sehr zuvorkommend und wenn sie merken, dass man Probleme mit der Sprache hat, dann versuchen sie einem da schon zu helfen. Aber im Allgemeinen komme ich schon, also es wird schon besser jetzt, wo ich fulltime hier lebe, wird schon besser, aber ja, es ist sicher noch Potenzial nach oben.
Das wirst du sicher ausschöpfen. Gibt es sowas wie eine österreichische oder von mir aus auch deutschsprachige Community in Jakarta?
Ja, also es gibt sie. Wie gesagt, also wie ich schon vorhin gesagt habe, Jakarta ist eine wahnsinnig große Stadt. Das heißt, es ist zwar eine Stadt, aber die Österreicher sind auch über einige Kilometer hier verstreut, würde ich meinen. Und ja, es gibt sie. Ich habe einige kennengelernt, zum Beispiel bei Veranstaltungen der österreichischen Botschaft oder auch des Außenwirtschaftscenters. Da habe ich schon einige Österreicher kennengelernt. Man sieht dann auch bei den Events immer eigentlich dieselben Gesichter natürlich. Aber wie gesagt, es gibt auch viele oder einige Deutsche bei diesen Events. Beim Nationalfeiertagsempfang, wo ich dort war im Oktober, da gab es schon eigentlich auch viel mehr Deutschsprachige, als ich erwartet habe. Und es gibt einen Alpenstammtisch jeden Mittwoch, also heute Abend. Ich wurde sogar eingeladen heute Abend, aber ich glaube, mit dem Verkehr werde ich mich nicht mal in den Central Business District trauen. Aber ich war da noch nie, muss ich ehrlich sagen. Aber nächste Woche habe ich mir das jetzt vorgenommen, zu diesem Alpenstammtisch zu gehen. Also ja, es gibt sie schon. Man muss da natürlich, wie gesagt, sagen, also Jakarta, und das ist vielleicht, ich meine, ich habe jetzt sehr viel Positives gesagt, wenn ich vielleicht etwas Negatives sagen würde. Jakarta ist jetzt eine relativ schwierige Stadt zum Socializen, also zum Treffen, weil man einfach alles sehr viel planen muss. Oder man macht halt alles spontan, aber es ist schwierig, unter der Woche was spontan zu machen. Also man muss da schon eigentlich sehr viel planen, weil oft fährt man halt viel oder steckt man viel im Stau, besser gesagt. Und also wenn zum Beispiel es irgendeinen Empfang gibt oder irgendeine Party oder irgendeine Veranstaltung in der Innenstadt, die um 7 Uhr oder um 19 Uhr am Abend losgeht und ich wohne in einem quasi, ja, ich wohne jetzt nicht sehr weit draußen, aber ich wohne in so einer Art Vorort, wohnen wir, und das sind noch immer 23 Kilometer ungefähr quasi zum Central Business District. Wenn ich da um 19 Uhr sein möchte, dann müsste ich um 15.30 Uhr oder um 16 Uhr losfahren. Und da muss man halt schauen, ne, wie man sich das so gestaltet. Aber ja, um deine Frage beantworten zu beantworten. Es gibt eine österreichische Community und ich bin mit einigen in Kontakt, aber auch das ist noch ausbaufähig. Abgesehen davon, dass ich habe natürlich einen kleinen Sohn zu Hause und da bin ich jetzt auch nicht so oft irgendwie bei Veranstaltungen, aber ich versuche oft schon auch zu Veranstaltungen vom Außenwirtschaftscenter oder von der Botschaft. Wenn es was gibt, gehe ich gerne.
Gut, dann eine letzte Frage natürlich. Und die betrifft so deine weitere Planung, nachdem du uns jetzt viel vom Leben in Indonesien durchaus erzählt hast. Kannst du dir vorstellen, das noch lange zu machen? Natürlich insbesondere auf Basis deiner familiären Situation. Oder denkst du, dass es dich oder euch irgendwann doch zurückdrängt, sei es in die USA oder nach Europa und Österreich?
Ja, das ist eine gute Frage, die überlegen wir uns auch mit meiner Frau oft. Ich glaube, meine Frau wäre vielleicht fast schon, also meine Frau ist absolut offen, um nach Europa zu ziehen. Ich glaube, Europa mehr als die USA, weil sie denkt auch, und da hat sie vielleicht auch nicht Unrecht, dass für unseren Sohn quasi es leichter wäre, in Österreich aufzuwachsen, das Schulsystem besser ist, sicherere Städte eine bessere Umgebung. Ja, es muss halt passen. Also hier passt es momentan, weil sowohl meine Frau als auch ich hier arbeiten. Und das ist natürlich dann eine Sache. Also meine Frau, wenn wir nach Österreich ziehen, wäre halt natürlich gut, wenn sie Deutsch lernen würde. Und dann ist natürlich die ganze Frage mit Drittstaatsangehörige arbeiten, all das. Das ist dann auch noch eine Hürde, die wir nehmen müssen. Und aber an sich wären wir da offen. Wie bald das passiert, weiß ich nicht. Ich meine, solange unser Sohn auch noch klein ist, glaube ich, also wir haben jetzt momentan nicht so das dringende Bedürfnis, weil es auch für mich hier beruflich eigentlich passt, also besser als ich erwartet hätte. Und Monash ist eine wirklich auch gute Uni und wirklich gibt mir auch gute Möglichkeiten, auch Forschung hier zu betreiben. Und ich habe mich schon relativ gut hier vernetzt. Aber wenn sich eine gute Möglichkeit hervorscheint, gerne nach Österreich oder wo auch immer. Wobei ich muss sagen, also die österreichische Akademie habe ich auch noch nicht so ganz durchgeblickt und ich habe immer das Gefühl, je länger ich im Ausland bleibe, desto schwieriger wird es für mich, in die österreichische Akademie zurückzugehen. Und müssen wir mal schauen. Also wir fahren gerne nach Österreich auf Urlaub, wobei ich da, wenn ich das noch anbringen darf, wir leider auch ein bisschen immer das Problem hatten, dass leider uns, wo immer wir auch waren, in den USA oder auch hier, die österreichischen Botschaften leider nicht immer sehr großzügig mit den Visum, mit dem Visum war für meine Ehefrau. Also die hat dann meistens so ein Visum bekommen, wo sie innerhalb von einem Jahr dann irgendwie nur eine oder zwei Wochen in Österreich sein darf. Und ich finde das ehrlich gesagt...
Als Ehefrau eines Österreichers.
Als Ehefrau. Und ich habe da schon sehr viel diskutiert mit diversen Botschaftsangehörigen. Und ich finde das ehrlich gesagt, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber ich finde das sehr ärgerlich. Und ich muss dir sagen, es ist auch deswegen ärgerlich, wenn wir in die USA jetzt fliegen würden als Tourist. Meine Ehefrau kann in den USA mit einem B1-Visum einige Monate bleiben. Ich kann auch bleiben. Also ist für uns leichter, in die USA zu fahren, auch zu fliegen, auch als ich in den USA gelebt habe. Es war leichter, obwohl ich nicht einmal US-amerikanischer Staatsbürger bin natürlich. Es war leichter, dass meine Ehefrau in die USA kommt. Weil oft haben wir uns gedacht, treffen wir uns in Österreich, weil das dann halfway ist, mehr oder weniger. Aber oft hat sie dann so ein Visum bekommen, ja, du kannst im April dann eine Woche nach Österreich und du musst eine Woche raus. Und, es war leicht.
Das ist ja unglaublich. Ist das eigentlich für Touristenvisa?
Ja, das ist
so. Wenn Indonesier nach Österreich auf Urlaub fahren, was kriegen die dann?
Ja, das Interessante war, als meine Ehefrau ein Touristenvisum beantragt hat, damals, als wir noch nicht mal verheiratet waren, da hat sie, soweit ich mich erinnern kann, längere Aufenthalte bekommen. Und ich verstehe das nicht. Also was ich damit sagen, oder vielleicht gleich, aber wir haben überhaupt keinen Vorteil davon gehabt. Und eins muss ich erzählen, also etwas, und natürlich ohne Namen zu nennen, aber ein Botschaftsmitarbeiter in einer Botschaft, an einer österreichischen Botschaft, wir haben gesagt, okay, wir fahren nach Österreich im Sommer, weil ja Familie besuchen und Geburtstagsfest und so weiter. Und dann hat der Botschaftsmitarbeiter ernsthaft mich gefragt, ja, Herr Theomann, wie lange bleiben Sie denn in Österreich jetzt? Habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin österreichischer Staatsbürger, jetzt muss ich mir doch hier rechtfertigen, wie lange ich in Österreich bleibe. Also das war zum Teil so skurril. Ja, und was machen Sie in Österreich? Ja, ich bin österreichischer Staatsbürger, wieso muss ich jetzt? Also es war zum Teil wirklich, und das hat die auch, glaube ich, ein bisschen verwirrt, natürlich unsere Situation. Auch damals, ich habe in den USA gelebt, verstehe ich schon, meine Ehefrau in Indonesien, aber all das ich bin Österreicher. Und da meine Ehefrau war schon ein paar Mal, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht gegenüber, natürlich nicht Österreich allgemein, sie kann schon differenzieren, aber gegenüber den Behörden, dass da manchmal, also wirklich...
Na, das ist ja mehr als verständlich. Also das ist interessant, habe ich in der Form jetzt auch noch nicht gehört. Werden wir sehr gerne im Übrigen aufnehmen und dort, wo wir das anbringen können, auch an staatlicher Stelle tun.
Ja, ich meine, ich will auch niemandem was Böses unterstellen. Vielleicht haben die auch nur ein gewisses Buch verfolgt oder einen gewissen Paragraphen, aber da ist trotzdem irgendwas nicht ganz, wie es sein sollte.
Also ich denke, wenn die Ehefrau eines Österreichers nur Visa kriegen kann für ein oder zwei Wochen, dann ist da irgendwas tatsächlich sehr falsch.
Wir müssen jedes Mal, wenn wir nach Österreich fahren, auch, ich meine, wir fahren meistens eins oder manchmal sogar zweimal im Jahr, und jedes Mal das Visum neu beantragen. Dann, weil sie es jedes Mal nur für einmal kriegt und immer nur quasi einmal Single Entry und nicht Multiple Entry. Und das ist, wie gesagt, ich werfe niemandem was vor. Ich bin mir sicher, die machen das alles nach ihrem besten Gewissen und Gewissen, aber es ist...
ich kann nur sagen, das Thema schauen wir uns sicherlich jetzt auch mal an, weil das ist ja der Sinn und Zweck, dass wir für die Interessen und Needs von Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreichern hier sind. Dafür gibt es uns als NEOS 10 als Auslandsorganisation, das machen wir. Gut, jetzt sind wir auch tatsächlich schon über unserem normalen Zeitlimit von einem Stündchen drüber. Deshalb...
Das ging schnell.
Das ging tatsächlich schnell und wir könnten natürlich noch wahnsinnig lang weiter plaudern. Lass mich noch eines bitte anbringen. Wir haben gerade oder wir sind gerade dabei, eine Ideensammlung weltweit bei AuslandsösterreicherInnen zu organisieren, die uns Inputs geben können sollen für politische Rahmenbedingungen, die sie in ihren Wohnsitzländern oder auf der Welt sehen, welche für Österreich interessant sein könnten. Hintergrund ist, dass wir in Österreich dieses Jahr spätestens im Herbst Nationalratswahlen haben, davor noch die Europawahlen. Und wir als in diesem Fall als politische Organisation gerne den Blickwinkel von Landsleuten im Ausland einbringen wollen, weil wir glauben oder überzeugt sind, dass die auch Dinge sehen, die vielleicht für die österreichische Politik und Gesellschaft interessant sein können und hier gar nicht am Tapet sind. Deshalb einmal auch an dich die Frage, was fällt dir spontan ein jetzt so aus deiner Erlebnissen, ich sage jetzt mal primär natürlich USA, aber auch Indonesien. Du hast vorhin eben das Stichwort Digitalisierung erwähnt, wo Indonesien schon sehr weit ist. Was gibt's da, was dir spontan einfällt, wo du sagen würdest, das könnte Österreich auch gut anstehen?
Genau, also die Digitalisierung, generell auch die Offenheit für neue Technologien und das vielleicht politisch irgendwie mehr umzusetzen. Und sonst, wenn ich etwas sagen darf, was relativ ähnlich ist, was ich jetzt vorhin geredet habe, in Indonesien zum Beispiel, obwohl es bürokratisch zwar eine Hürde war, aber in Indonesien als verheiratete Person kann ich hier in Indonesien länger bleiben. Und in Österreich, wie ich vorhin schon gesagt habe, kann ich das mit einer Person aus dem Drittstaatsangehörigen nicht so leicht, beziehungsweise weil ich dann immer quasi diesen selben Touristenstatus oder was auch immer, dieses C-Visum bekomme. Und dass es da nicht irgendeine Möglichkeit gibt, selbst wenn ich nicht irgendwie meinen derzeitigen vollen Lebensmittelpunkt in Österreich habe, dass man da nicht vielleicht, ich weiß, da sind auch sicher EU-Verordnungen im Spiel, aber dass es da nicht irgendeine Möglichkeit gibt, ein bisschen eine Erleichterung für Personen, die verheiratet sind mit Drittstaatangehörigen, das, weil meine Ehefrau hat es mir am Anfang nicht geglaubt. Ich habe gesagt, ja, ich versuche das Beste für dich, weil ich habe da immer oft halt natürlich die Anträge für das Visumformular ausgefüllt, weil sie so, ja, in Indonesien, du kannst ja bleiben, so lange wie du willst, selbst wenn du nicht arbeitest. Und ich habe gesagt, ja, ich versuche es, aber es ist wirklich schwierig. Und sowas, also zum Beispiel, tut mir leid, das ist natürlich jetzt sehr persönlich auch bezogen, aber sowas betrifft sicher auch andere, vielleicht verheiratete.
Ja, absolut. Deswegen sage ich ja, das ist jetzt sehr spezifisch und ist jetzt auch etwas, was, aber natürlich ist es total im Interesse von nicht wenigen Landsleuten. Deshalb ist das ein Punkt, den wir sehr wohl uns anschauen werden, unbedingt. Was ich vorhin meinte, ist aber noch, sage ich mal, aus einer übergeordneteren Sicht, ja, Dinge, die man vorgefunden hat im Laufe seines Auslandslebens, wo man sagt, das funktioniert hier viel besser, das ist viel einfacher, Da gibt es politische Regelungen, Gesetze, Verordnungen etc. pp. Sowas gibt es in Österreich nicht.
Ja, das Einzige, was mir vielleicht einfallen würde, ist, ich weiß gar nicht, wie politisch es ist, aber dass man vielleicht politisch mehr tut, um, ich sage mal, die Universitäten zu fördern und die Exzellenz und die Forschung in den Universitäten zu fördern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das macht, aber das macht man in den USA sehr gut. Also die Rahmenbedingungen, wie auch Master- und vor allem PhD-Studenten gefördert werden, zum Teil auch von staatlichen Programmen, wobei da natürlich auch es mehr für US-Staatsbürger gibt und so. Aber das wäre jetzt zum Beispiel was mir spontan eingefallen ist, diese ganze Forschungsförderung. Und ich weiß, da ist in Österreich passiert da auch mehr, aber das hat mich halt auch, oder betrifft mich auch. Und ich war auch in Ascina aktiv, also in diesen österreichischen Forschungs- oder was heißt aktiv, aber als Mitglied. Das fällt mir jetzt so spontan ein. Sonst müsste ich drüber nachdenken, kriege ich sicher.
Mach das und schick uns.
Genau, kriege ich sicher noch mehr Ideen, aber am heißen Stuhl ist natürlich schwieriger.
Ja, genau. Na, dieser Aufruf geht auch nicht nur an dich, sondern an absolut alle Hörerinnen und Hörer. Und wir kommunizieren das auch dann über unsere Website austrianvoices.com. So, jetzt aber, lieber Dennis, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich fand, das war ein sehr interessantes, spannendes Gespräch. Einmal wirklich far away, haben wir schon länger nicht gehabt. Deshalb vielen Dank für die Initiative, vielen Dank für deine Ausführungen. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, danke, Klaus. Danke auch, dass du damals meine E-Mail oder meinen Kommentar so schnell dich so schnell zurückgemeldet hast. Und war mir wirklich eine Freude, jetzt da dabei zu sein. Ich kann es kaum glauben, weil ich habe immer zugehört den ganzen Folgen und jetzt bin ich selber dabei. Also es war mir eine große Freude. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank.
Okay, vielen Dank und alles Gute inzwischen, gell?
Dankeschön.
Dies, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 30. Folge von Austrian Voices. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und freue mich über jede Weiterempfehlung. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis auf unsere große Ideen-Sammelaktion. Infos dazu finden Sie ab sofort auf austrianvoices.com und wir würden uns freuen, wenn Sie zahlreich teilnehmen. Für heute aber vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.